Ja, ich wünsche euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Heute habe ich eine Liebesgeschichte für euch. Eine Liebesgeschichte. Ja, sonntagsmorgens. Wenn wir mal so die Bibel mal überschreiben müssten, so als Überschrift, als Neues Testament, was würden wir da nehmen? Was würdest du darüber schreiben? Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Ja, ist richtig. Aber so noch mehr, die ganz große Überschrift. Dann würde ich sagen, es ist eine Liebesgeschichte. Gott sucht die Menschen, auch die Sündigen. Als Adam und Eva gesündigt hatten, da kam Gott in den Abendstunden und sagt, Adam, wo bist du? Gott läuft den Menschen nach. Und immer wieder entdecken wir auch Abraham, Sarah, viele andere, Abigail, bewahrt David vor Blutschuld. Wenn wir die Geschichte lesen und wie die Worte von Abigail, dann ist das herzergreifend. Da kriegt man eine Gänsehaut. Ja, das ist eine Liebesgeschichte. Wir wollen uns heute mit Ruth 2 beschäftigen. Ruth 1 hatte ich vor 4 Wochen gesprochen. Und ich lese zunächst mal einige ausgewählte Verse. Das Kapitel ist ziemlich lang, aber einige ausgewählte Verse. Ich beginne mit dem letzten Vers aus Kapitel 1, in Vers 22. Da heißt es, so kehrte Naomi zurück mit der Moabiterin Ruth, ihrer Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Und Naomi hatte einen Verwandten, Kapitel 2, von ihrem Mann her einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, ich möchte gerne aufs Feld gehen und etwas von den Ehren auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finde. Und sie sagte, gehe hin, meine Tochter. Da ging sie hin und kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her. Und zufällig war es das Feldstück von Boas aus der Sippe Elimelechs. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie sagten, der Herr segne dich. Und Boas sagte zu dem Knecht, der über den Schnittern eingesetzt war, wem gehört dieses Mädchen da? Und der Knecht sagte, der über die Schnitter eingesetzt war, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt, ich möchte gerne auflesen, hinter den Schnittern her, um etwas von den Ähren aufzusammeln. So ist sie gekommen und dageblieben von morgens bis jetzt hat sie im Haus nur wenig ausgeruht. In Vers 10, da fiel Ruth auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas zu ihr und sagte, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod des Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land und deine Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht gekannt hast. Der Herr vergelte dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein vor dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist und unter seinen Flügeln Zuflucht suchst. Da sagte sie, möge ich weiterhin Gunst in deinen Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet, hast mir zum Herzen deiner Magd geredet und ich bin nicht einmal wie deine Magd. Und noch den Vers 20, da sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er vor dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder dem Lebenden noch den Toten. Und Naomi sagte zu ihr, der Mann ist uns nahe verwandt, er ist einer von unseren Lösern. Und die Moabiterin Ruth sagte, schließlich hat er zu mir noch gesagt, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie ganz bis die ganze Ernte beendet ist. Da sagte Noomi zu Ruth, ihrer Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit deinen Mägden ausziehst. So kann man dich auf einem anderen Feld nicht belästigen. So hielt sie sich dann zu den Mägden des Boas, um Ehren aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet war. Dann blieb sie zu Hause bei ihrer Schwiegermutter. Soweit das Kapitel 2. Wir gehen doch mal zurück ins Kapitel 1, für die, die das noch nicht so ganz auf dem Schirm hatten. Passiert ist, dass Noomi und Elimelech, ihr Mann und ihre beiden Söhne, das Land Israel verlassen haben, weil Hungersnot war. Da haben sie gesagt, da gehen wir nach Moab, nebenan, ins Ausland, wenn wir heute sagen, als Migranten. Aber Moab war ja eigentlich, das waren die Feinde Israels. Aber sie sind trotzdem gegangen und hielten sich dann über 10 Jahre auf. Und dann passiert Folgendes, Elimelech starb, der Mann der Noomi, sie war Witwe, und ihre beiden Söhne nahmen sich moabitische Frauen, das war auch nicht richtig nach dem Gesetz. Und auch die beiden Söhne starben. Und interessanterweise, ab Vers 6 ist von den Männern überhaupt nicht mehr die Rede. Die Männer sind, spielen keine Rolle mehr. Und wir merken, wie der ganze Fokus des Buches Ruth sich verändert. Der Scheinwerfer kommt immer mehr auf die Moabiterin. Ja, Moment mal. Ein Jude würde sagen, das Buch Ruth, was hat das in der Bibel zu suchen? Das sind doch Moabiter. Ist doch hier unsere jüdische Bibel. Nein, Gott fügt das Buch Ruth ein. Warum? Und diese Verse lesen wir im ersten Kapitel, diese Schlüsselverse. Nicht? Wie sie sagt zu Noomi. Noomi sagt, also, ich kehre zurück nach Israel. Ich habe keine Söhne mehr. Und ihr moabitischen Frauen, ihr lieben Töchter, geht wieder zurück, da wo ihr hergekommen seid, nach Moab. Und sie wollten nicht. Und die Orpha, die weinte. Und ja, aber Orpha ist zurückgegangen. Nur Ruth nicht. Ruth sagt dann diese bemerkenswerte Worte, das sind Schlüsselworte. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleib auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben. Und dort will ich begraben werden. Du sollst mir den Herrn tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich scheiden. Das ist eine Liebeserklärung. Das heißt, Ruth bindet sich ganz an Noomi, an der Israelin, an der Jüdin. Und sie verlässt ihren alten Glauben. Sie bricht alle Brücken ab nach Moab. Und ich kann mir gut vorstellen, solch eine Geisteshaltung, solch eine Liebeshaltung Gott gegenüber, das gefällt Gott. Wir lesen ja, die Augen Gottes durchwandern die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und das ist eine wunderbare Liebeserklärung an Gott. Dein Gott ist mein Gott. Wohin du gehst, will auch ich gehen. Ich binde mich an diesen Gott Israels, den ich gar nicht kenne. Aber ich glaube ihm, diesem unbekannten Gott. Ich binde mich ganz fest an ihm. Eine schöne Liebesgeschichte. Noomi, als sie zurückgeht, ist sie total verbittert. Zunächst mal. Macht Gott Vorwürfe. Und wie reagiert Gott? Überhaupt nicht. Sie kommt zurück nach Bethlehem. Bethlehem heißt übersetzt Brothaus. Zu Beginn der Weizenernte. Und da sehen wir schon, da wirkt das Positive schon gesetzt. Weizenernte. Sie kehrt zur richtigen Zeit zurück. Und jetzt beginnt eigentlich die eigentliche neue Geschichte mit dem Boas. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich meine... Ah, hier. Zunächst einmal habe ich mal hier gesehen, der Segen der Umkehr. Es ist immer gut, wenn man umkehrt. Zur Umkehr gehört Mut, Entschlossenheit und auch der Wille, es zu tun. Der verlorene Sohn sagte, während er ja Hunger litt und die Speise von den Schweinen aß, überlegt er, mein Vater hat doch so viele Tagelöhner, die haben reichlich zu essen und ich hier leide Bein. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. und will ihm sagen, ja, hat er sich denn aufgemacht? Bis jetzt waren alles nur noch Absichtserklärungen. Kennen wir aus der Politik, ne? Wo in Interviews, ne? Dann sagen die Politiker viel, viel Worthülsen und Allgemeines und aber nichts Verbindliches. Und dann heißt es dann in Lukas 15, Vers 15, und er machte sich auf. Das ist der Entschluss. Also wenn du dich aufmachst zu Jesus und umkehrst zu Gott, dann gehört dein Wille dazu. Ich will mich aufmachen. Ich will nicht sündigen. Ich will Jesus nachfolgen. Aber ich spüre auch, ich kann es ja gar nicht. Ich mache immer wieder Fehler. Ich mache immer wieder die gleichen Fehler. Und Herr, hilf mir. Ich will mich aufmachen. Also Naomi kehrt zurück. Und das ist der Segen der Umkehr. Das ist gleichzeitig der Neuanfang. Umkehr ist immer Neuanfang. Und Gott segnet das reichlich, sehr reichlich. Sie kam nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Jetzt leuchtet Hoffnung auf. Hoffnung. Gott ebnet den Weg zur Umkehr. Das ist das Schöne. Gerade angekommen lesen wir in Vers 2. Ich möchte gern aufs Feld gehen, sagt die Ruth, und hinter den Schnittern die Ähren auflesen. Die Ruth hätte auch sagen können, oh ja, ich bin ja fremd im Land, nicht? Was kann man denn jetzt hier so an Unterstützung bekommen? Du hast doch Nachbarn, Naomi, nicht? Können die mir mal nicht meine Wohnung einrichten oder wie ist das, nicht? Es gibt so eine Erwartungshaltung, so eine Forderungshaltung, nicht? Also, ich will das haben. Das steht mir zu. Es gibt ja im Sozialgesetzbuch verschiedene Paragraphen, da steht ganz klar drin, das ist ein Rechtsanspruch, da hast du ein Recht drauf. Also wenn du krank bist und brauchst Unterstützung. Aber man muss ja nicht jedes Recht in Anspruch nehmen. Man kann auch auf Recht verzichten. Du kannst Streit mit deinem Nachbarn haben und sagen, du hast Recht, natürlich. Und der Anwalt sagt, ja, sie haben Recht, natürlich. Wir können vor Gericht gehen und sie kriegen bestimmt Recht. Aber man kann auch auf sein Recht verzichten und sagen, ich tue es nicht. Ich lasse den Herrn wirken. Ich trage meine Angelegenheiten vor dem Herrn. Ich kann mich noch gut erinnern, eine liebe Schwester bei uns in der Gemeinde, liegt schon viele Jahrzehnte zurück, die kam mal zu mir, so in der Pause, in der Gottesdienst, und sagte zu mir, Jürgen, hast du gehört, der und der hat das und das gesagt. Also das stimmt gar nicht. Und das ist falsch. Und weißt du was? Also, sie war so empört. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe schon Schlimmes befürchtet. Ja, sei Friedel, was hast du gemacht? Ich hab's dem Herrn gesagt im Gebet. Oh, schön. Das ist Geisteshaltung. Habe ich auch von gelernt. Ja, bring es im Gebet vor dem Herrn. Deine Sorgen, deine Fragen, deinen Ärger, nicht das, was dich quält und umtreibt, bring es vor dem Herrn. Also Ruth ist nicht eine, die die Hände in den Schoß legt, sondern sie geht einen demütigen Weg, einen bescheidenen Weg. Wisst ihr, wenn wir uns heute so die Leute ansehen, so die moderne Gesellschaft, nicht? Wie sie uns auch in den Medien präsentiert wird, nicht? Das ist ja meist eine fordernde Gesellschaft. Da fordert man das und das noch und das will man noch haben. Und da will man noch natürlich auch, heute haben wir einen Geschlechterkampf, nicht? Mann gegen Frau, Frau gegen Mann. Nicht? Da muss man eine Frauenquote, nicht? Egal ob das passt oder nicht passt, ob er qualifiziert ist oder nicht. Man fordert nur. Bescheidenheit, Demut, Liebenswürdigkeit. Das fehlt heute. Dem anderen den Vortritt lassen. Nein, bitteschön, mach du es. Das ist Liebenswürdigkeit. Das ist Wertschätzung. Ich schätze den anderen höher als mich selbst. So sagt es Paulus ja. Wir sollen einander höher schätzen als uns selber. Also, lieber Bruder, liebe Schwester, egal wie alt, wie jung du bist, ich schätze dich höher als mich. Warum? Weil Gott dich liebt. Du bist ein von Gott geliebter Mensch. Also die Ruth lässt Ähren auf und dann heißt es, zufällig kam sie auf das Feld des Boas. Es gab ja viele Felder und viele Besitzer, aber bei Gott ist nichts zufällig. Zufällig kam sie auf dem Feld des Boas. Und wie begrüßen die sich da in der Sippe des Boas? Ist ja interessant, das ist ja, ja, so müsste eigentlich das Betriebsklima überall sein, nicht? Der Herr sei mit euch, kam der Boas an und seine Kollegen sagen dann seine Mitarbeiter, der Herr segne dich. Oh, das ist Betriebskleber. Ja? Macht das bei euch in der Firma auch so? Ja, der Herr segne dich, ja. Der Herr sei mit dir. Wunderbar, Dankeschön. Ja. Heute keine Überstunden. Ja, ja. Also wir sehen ein ganz anderes Betriebsklima und Boas fällt auf, diese junge Frau da, die so fleißig ist, von morgens bis abends immer das Bücken, müssen wir uns mal überlegen, die Schnitterin, die bückt sich immer nach den Ähren und das sind ja einzelne Körner und auch einzelne Halme, das ist mühevoll, das kostet Kraft und das in der Mittagshitze in Israel, ihr Leben, das ist Knochenarbeit. Knochenarbeit. Wer will das noch machen heute? In Berlin hat ein Hotel Putzkräfte gesucht für die Zimmerservice und so weiter, Zimmer sauber machen, nicht? Und das geht ja im Akkord. Wir haben ja 300, 400 Zimmer. Und ja, haben sich dann, was weiß ich, 50 Leute gemeldet. Und ja, schließlich kamen dann 5 an, haben sich beworben, haben sich vorgestellt. Und eine davon ist geblieben. Ihnen war das zu viel Arbeit. Man macht das nicht mehr, man macht nicht mehr den Rücken krumm. Und ich habe noch gelernt, ich bin dann noch von der alten Schule, ohne Fleiß kein Preis. Und manche machen es umgekehrt, ohne Preis kein Fleiß. Also zuerst das Geld und dann, nein. Also die Ruth ist fleißig in der Hitze und das ist auffällig. Man muss nicht intelligent sein, man muss nicht promoviert haben, man muss kein Abitur haben, aber wenn du fleißig bist, kannst du dir vieles erarbeiten. Vieles kann man sich wiederholen. Also ich habe noch gelernt in der Schule, von Schiller, Dramen und so weiter, und Balladen, immer wiederholen, immer wiederholen, immer wiederholen. Lernen, fleißig sein und dann geht das in Fleisch und Blut über. Dann wird es ein Teil von dir. So geht es mit der Bibel auch. Lies die Bibel, es wird ein Teil von dir. Du erkennst das große Ganze, die Liebesgeschichte Gottes. Adam, wo bist du? Jesus sagt, bleibet in meiner Liebe. So wie ich euch geliebt habe, hat auch der Vater euch geliebt. Wenn ich jetzt in Johannes 15 immer diese Verse lese, dann kriege ich Gänsehaut. Jesus hat dich geliebt und mich geliebt. Was ist denn Liebenswertes an mir? Jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn Liebenswertes an dir? Gucken wir uns im Spiegel an, dann sehen wir unsere Fehler, unser Versagen, sehen unsere Unzulänglichkeiten, kennen unsere Macken. Ich kenne auch meine Macken. Brauche ich nur meine Frau fragen, die kann die ganzen Macken aufzählen. Also, so ist es. Wir dürfen auch ruhig schmunzeln, das ist also... Also ist es ja wirklich, ne? Aber Gott, denen ist das beiseite. Er guckt auf das Herz. Das Herz, das sind die innersten Beweggründe. Das ist dein Wesen, dein innerstes Wesen. Jeder Mensch ist ja ein Geheimnis, sagen die Psychologen. Ein tiefes Geheimnis. Jeder Mensch ist ein Original von Gott. Jeder trägt den Odem Gottes, den Lebenshauch Gottes. Du bist ein Stück wie Gott. Gott schuf den Mensch in seinem Bild. Das ist das große Geheimnis. Der Mensch war dazu geschaffen worden, nicht als Stellvertreter Gottes auf Erden alles zu verwalten. Also es gibt noch viel zu entdecken. Also Gott ebnet den Weg zur Umkehr und wir sehen dann auch zufällig kommt sie auf dem Feld des Boas und Boas fällt diese Frau auf. Punkt 3. Gott hat die Fülle. Boas spricht Ruth an, sie möge doch nicht auf ein anderes Feld gehen, sondern sich auf sein Feld bewegen. Auf einem anderen Feld kann sie belästigt werden. Nicht? Wissen wir, Frauen im Orient, auch heute noch, eine Frau gilt nicht viel. Ein paar Pferde sind wertvoller, nicht? Aber Frauen gelten nicht viel. Nicht? Und das ist heute noch so. Und er sagt, bleib hier, hier stehst du unter meinem Schutz. Wir könnten auch sagen, bleib in Christus und dann bleibt Christus auch in dir. Bleib auf dieses Feld des Glaubens. Weiche nicht ab, weder zur Linken noch zur Rechten. Dann stehst du unter dem Schutz des Höchsten. Wer unter dem Schirm des Höchsten, kennen wir alle Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten ist, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Sprich zu ihm, du bist meine Zuflucht und meinen... Jetzt komme ich nicht weiter. Hier steht ja. Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf ihn vertraue ich. Und dann Vers 14 kommt dann der Schlussakkord, warum das so ist. Warum das so ist. Und dann heißt es hier, Vers 14, weil, sagt Gott, weil er an mich hängt, werde ich ihn erretten. Weil ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Das heißt, Gott trägt dich über alle Hürden, alle Lebenssituationen hinweg, auch über die schwierigsten hinweg. Warum? Weil du sein Kind bist. Er errettet dich. Er trägt dich hindurch, auch durch schwierige Zeiten. Unser Leben besteht ja nicht nur immer aus goldenen Zeiten, wo man sich gegenseitig die Pralinen im Mund schiebt und sagt, hallo, lieber Schatz. Nein, es gibt auch Zeiten, wo Ärger und Stress ist, nicht? Und wo man aneinander gerät, nicht? Wo die Fetzen fliegen. Nicht? Aber wir sollen uns am gleichen Tag wieder versöhnen. Meine Frau und ich praktizieren das. Und meine Frau dann sich sofort lachen kann, dann mache ich meine Albernheiten und dann muss sie lachen. Nicht? Also dann ist das Eis gebrochen. Ja, so geht das. Also, Gott sagt dann, weil er an mich hängt. Wisst ihr, Kinder hängen an ihren Eltern. Hier, die Kleine hängt an dem Papa. Ja, sie hängt ihn wie eine Klette. Manchmal sagt er, komm, setz dich mal hin. Nein, sie hängt ihn. Warum? Weil sie ihn ja liebt. Kinder lieben ihre Eltern. Es ist ihre Welt. Kinder brauchen die Eltern. Ihre Wärme, ihre Zuwendung, ihre Streicheleinheiten. Noch als Erwachsene brauchen wir Liebe, Zuwendung, Berührung. Streicheleinheiten brauchen wir auch als Erwachsene, egal wie alt wir sind. Und wenn wir 100 sind, wir brauchen das. Die körperliche Berührung, die Wertschätzung, die Liebe. Gott ist Liebe und kein Finsternis ist in ihm. So ist Gott. Er liebt uns mit allen Fasern seines Wesens. Und dazu hat er Jesus gegeben, sein Herzstück. Dadurch ist Gott Mensch geworden, weil er die Menschen liebt. Sie sollen nicht verloren gehen. Er kämpft um die Menschen. Er liebt die Menschen. Und wir haben die Aufgabe, wie es Jürgen schon sagte, die Menschen zu Jesus hinzulieben. Und da, wo geliebt wird, da ist Wärme. Und wo Wärme ist, da kommen die Menschen hin, um sich zu wärmen. Wie am Weihnachtsmarkt, wo ein Feuer brennt. Ah, ist schön, ist kalt. Hier ist schön warm. Da gehen die Leute hin. Wärme und Licht. Ich war mal in der Zeit, wo noch die DDR war, war ich in Ost-Berlin mit einem Kollegen. Und rübergefahren, war ja noch, müssen wir dann... Bedacht zahlen, dann sind wir rüber von abends und dann habe ich gesagt, lass uns mal zu dem Fernsehturm gehen, da würde mich mal interessieren, kostet 50 Pfennig, damals DDR-Pfennig, sind wir raufgefahren oben, dem Ostberliner Fernsehturm, oben ist eine große Plattform, ja, mal eine ganze Gruppe Menschen da, da sagt mein Kollege zu mir, Herr Arnold, fällt Ihnen was auf? Ja, soll ich was mir auffallen, da sind die Leute alle hier, gucken sich da. Nee, gucken Sie mal ganz genau hin. Gucken Sie mal ganz genau. Ja, sag ich, da hinten, da stehen ganz viele Menschen da. Ja, sagt er, wohin gucken die denn da? Ja, die gucken alle nach West-Berlin, da ist ein Lichtermeer. Gucken Sie mal da, da ist ein Lichtermeer. Da gucken die alle hin. Da sind die voller Sehnsucht nach der Freiheit. Da ist Wärme. Und hier ist alles tot. Hier Ost-Berlin, Alexanderplatz, alles Notbeleuchtung. Da ist nichts, tote Hose. Der Mensch sehnt sich nach Licht, nach Wärme. Und Gott ist Licht. In ihm haben wir die ganze Fülle. Also, Boas spricht zu ihr, sie möge doch auf dem Feld bleiben. Ein schönes Bild auch, der Nachfolger Jesu. Bleibet in mir, dann bleibe ich in euch. Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, ihr könnt euch noch so toll vorbereiten, aber wenn wir das nicht im Gebet vor Gott bringen, auch den schwierigen Weg vielleicht zum Chef oder zum Amt oder was auch immer bei uns auf der Agenda steht, dann lässt er das nicht gelingen. Wir sollen ihm vertrauen. Er hält seine schützende Hände über dich und mich. Psalm 27 sagt das so schön. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem soll ich erschrecken? Wisst ihr, der Mensch hat eine Grundangst. Eine Grundsorge. Wir haben immer irgendwo Angst. Wir haben Angst vom Alterwerden, wir haben Angst vom Arbeitsplatzverlust, wir haben Angst vor Krankheiten, Angst davor, eine Wohnung vielleicht zu verlieren. Wir haben immer irgendwo Bedenken, Ängste. Wir können sie verdrängen, dann geht sie ins Unterbewusstsein, dann träumen wir davon. Und Angst, dass die Kinder zu verlieren, irgendwelche Ängste. Oder mit dem Geld nicht hinzukommen, mit dem Einkommen nicht auszukommen. Wir haben grundsätzlich immer viel Angst. Und wenn wir aber auf Gott schauen, auf Jesus schauen, dann wird das Problem nicht gelöst, aber wir verlieren diese Grundangst und wir können im Glauben und Vertrauen ihm vertrauen. Ich habe damals, wie wir gebaut haben, da haben wir ziemlich viele Schulden auf uns genommen. Hypothek nennt man das, ne? Und sechsstellige Summe. Und da sagte ich so zu meiner Cousine, ja, wir haben so und so viel Schulden gemacht. Und ach, sagt sie, da könnte ich nachts nicht schlafen. Doch, sag ich, wir können gut schlafen. Ja, sag ich, Erika, du bist doch auch Christ, du glaubst an Jesus. Hast du kein Vertrauen in den Herrn? Und das ist doch üblich, wenn man ein Haus baut, so viel Geld haben wir noch gar nicht, dass man da sofort alles bar bezahlen kann. Wer kann das schon? Jedenfalls die kleinen Leute nicht. Also, dann nimmt man einen Kredit auf und es steht ja auch was da. Ein Haufen Steine stehen schon mal da. Und? Ist ein Gegenwert da. Ja. Also, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Ich fürchte mich doch nicht. Ja, wenn du einen Job verlierst, ja, das kann passieren. Und dann geht das Leben auch weiter. Wir fallen nicht ins Bodenlose. Also, Boas merkt, das merken wir, ist die Freundlichkeit und Wärme in Person. Ein schönes Beispiel. So ist Jesus auch. Boas ist ja hier der Prototyp von Jesus. Jesus sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig, also mit Mühe selig werden wollt. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig. Und von Herzen demütig. Jesus ist demütig. Er wäscht dir die Füße. Er wäscht dein Herz rein. Er geht dir nach. Er hilft dir. Jesus dient dir. Er sagt zu dir, was kann ich für dich tun? Sagt er zu dem Blindgeborenen, was kann ich für dich tun, mein Freund? Der Blindgeborene hätte auch sagen können, ja, das ist mal hier meine Kasse, ich bettel ja immer, dass sie mal richtig voll wird, mal richtig voller Goldstücke, nicht? Hat jetzt hier tolle Träume. Nein, Herr, dass ich sehend werde, dass ich die Realität sehe. Und was sieht er? Er sieht Jesus. Er sieht Jesus und folgt ihm nach. Jesus macht uns sehend. Das ist hier das Geheimnis. Jesus ist freundlich, Boas ist freundlich zu Ruth und Ruth ist bescheiden und liebevoll. Wir sehen, hier bahnt sich eine Liebesgeschichte an. Ganz anders wie heute, nicht? Zweites Date, hüpft man schon gleich ins Bett. Dann bekommt die Frau ein Kind. Nach 9 Monaten Aktion Sorgenkind. Ach, Alleinerziehende. Ne? Der Mann hat sich aus dem Staub gemacht. So ist es heute in der modernen Welt. Nein, die Bibel zeichnet etwas ganz anderes. Wir sehen hier das Wachsen der Liebe, der Zuneigung. Boas findet allmählich die Ruth lieb, weil sie fleißig ist, weil sie demütig ist, weil sie voller Wärme ist. Und Boas ist auch voller Wärme und Liebe zu ihr. Das sehen wir hier. Den 4. Punkt haben wir jetzt. Verantwortliches Leben. Ja, die Ruth kehrt zurück mit ungefähr umgerechnet 15 Kilo Weizen. Hat sie gesammelt, das ist ganz schön schwer, 15 Kilo Weizen. Also bei der Bundeswehr hatten wir Sturmgepäck, ich glaube 20 Kilo Sturmgepäck, Gewehr, ABC-Schutzmaske und Stahlhelm und schwere Stiefel. Und damit musste man dann 40 Kilometer laufen. Das war nicht vom Pappe. Ne? Und keiner hat schlapp gemacht. Also, aber wir sehen hier, Boas ist derjenige, der bei Ruth ist und verantwortlich leben wird mit der Ruth. Aber eins nach dem anderen. Verantwortlich leben heißt also, für den anderen Verantwortung übernehmen. Auch für den Nachbarn. Da, der ist 90, der lebt alleine. Der Sohn kommt fast gar nicht. Selbst Kleinigkeiten, mal die Karte zum Arzt bringen, einlesen lassen. Sein Nummernschild für seinen Ehegefährten mal erneuern. Der Sohn hat keine Zeit. Haben schon Zeit, aber die Alten, 90. Hat schon zum Vater gesagt, besser wäre das, wär ja, du würdest sterben. Also er kommt da in das große Grundstück, das Haus, nicht? Kann er saniert, ne? Ja, so ist die Denke heute. Verantwortlich leben heißt für uns Christen Verantwortung auch sehen. Wie siehst du deinen Nachbarn? Bist du mal rübergegangen, hast mal gesagt, Mensch, schön, dass es dich gibt. Ich habe vor kurzem mal jemand aus dem Dorf, die betreiben eine Pension und sie ist an sich sehr schwer krank. Das sehe ich schon mal beim Einkaufen oder im Dorf. Habe ich ihr ein kleines Blümchen gebracht, so eine kleine Rose gebracht. Frau Lammersmann, habe ich gesagt, ich habe gerade so an sie gedacht. Ach, da hat sie gestrahlt. Ich bringe auch regelmäßig immer den christlichen Buchkalender Leben ist mehr. Ihre Söhne sind sehr interessiert an den christlichen Glauben. Einer studiert auch katholische Theologie und wir haben uns sehr viel unterhalten. Meine Frau fährt schon mal zu einer Bekannten, Marianne heißt sie, ist auch gläubig, hat ihr Mann verloren, hat schwer gelitten, der Mann, sehr schwer gelitten, leidet sie heute noch drunter, spricht ihr Mut zu, die beten zusammen. Nebenan der Nachbar bei mir, 50 Meter weiter, Willi, da gehe ich öfter hin, wird von einer Polin versorgt, fühlt sich einsam und verlassen, habe ich auch einen Kalender gebracht. Sag ich, ah, Willi, wenn du abends oder nachts nicht schlafen kannst, dann bete doch. Ja, mein Vater unser. Sag ich, du kannst zu Gott beten, wie man mit einem lieben Vater spricht. Lieber Vater im Himmel, ich bitte dich im Namen Jesu, hilf mir. Alle unsere Sorgen dürfen wir auf ihn werfen. Er ist besorgt um uns. Verantwortliches Leben heißt ja also Anteil nehmen am Leben des anderen. Du bist mir wichtig. Ich kann mich noch erinnern, als junger Mann war ich bei der Margarine-Union, also Unilever-Konzern, und da war eine Frau, ich war damals 20 Jahre oder 19 Jahre, und da war eine Frau, wenn die aus dem Urlaub kam, dann fragt die immer, na Herr Arnold, wie geht es Ihnen und was macht dies und was macht das und so. Die hat nie von sich selbst gesprochen. Die anderen haben geredet von ihrem Urlaub, von was da alles toll war. Aber sie hat immer nur von nachgefragt, wie es dir geht und dir. Fräulein Elisabeth, damals sagte man noch Fräulein, die war nicht verheiratet, lebt in so einem Stift, so einem katholischen Stift. Da habe ich so gedacht, ist mir aufgefallen, guck mal, diese Frau fragt immer nur nach dem Wohl des anderen. Das ist biblisch. Paulus sagt ja im Römer 14, sagt er, keiner, ich sage das mal so frei übersetzt nach meinem Gedanken, keiner lebt sich selbst. Wir leben immer in einer Beziehung zueinander. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Arbeiten wir, so arbeiten wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Also das heißt, wir sind unlösbar in der Verantwortung miteinander vor dem Herrn. Ich finde das herzerwärmend. Schön ist das. Das ist lieblich. Das erwärmt unsere Herzen in einer kalten Gesellschaft, die nur auf Geld aus ist, auf Macht aus ist, wo belogen, betrogen wird, ganz offensichtlich betrogen wird. Und hier lesen wir etwas von Wärme, von Liebe, von Treue. Das ist doch schön. Keiner liebt sich selbst. Um die Essenszeit heißt es hier, tritt hierher und iss von dem Brot und tunke dein Bissen in den Essig, sagt Boas. Da setzte sich neben den Schnittern, er aber reichte ihr geröstete Körner und sie aß und wurde satt und ließ sogar noch etwas übrig. Die Moabiterin wird integriert bei den Schnittern auf dem Feld, an der Israeliten, wird integriert. Und Boas sorgt dafür, dass sie integriert wird. Sie darf sogar Tischgemeinschaft haben. Gott lädt uns zum Abendmahl ein, da haben wir Tischgemeinschaft mit ihm. Im Orient ist eine Tischgemeinschaft die größte und höchste Form der Gemeinschaft. Dort isst man und trinkt man zusammen, man trinkt auch vielleicht mal ein bisschen mehr und wird lustig und fröhlich und lernt den anderen kennen. Und die Herzen des anderen werden aufgetan. Und dann geht man nach Hause und ist erfüllt von der Freude der Gemeinschaft. Ach, was schön. Ja, was haben wir uns ausgetauscht? Das orientalische Gemeinschaft. Wir waren mal eingeladen bei einer kurdischen Familie. Wir waren ein paar Mal bei uns in der Gemeinde und zum Abendessen. Und sagen sie gleich, also wir essen mit den Fingern. Ne? Also wir haben für euch Besteck, ne? Aber wir haben nach Kurdisch, haben das so bereitet. Und also war sehr interessant, war sehr schön. Die Gemeinschaft mit den Kurden, einer ganz anderen Kultur. Schön. Also, wir sehen noch bei der Speisung der 5000, nicht? Jesus fragt, was habt ihr denn da? Ja, was sind ein paar Fische und ein paar Fladenbrote? Und? Ja, das ist das alles bei so vielen Menschen. Ja. Was macht Jesus? Er sagt, blickte auf zum Himmel, dankte und sagt, jetzt verteilt mal. Und siehe, es hat gereicht und 12 Körbe blieben übrig. Wir gucken erstmal auf das, was wir haben. Unser Portemonnaie, gucken wir, oh nee, Urlaub reicht nicht. Nee, lassen wir doch mal. Nicht? Oder das können wir uns auch nicht erlauben und lass es doch lieber sein. Mach es doch mal so wie Jesus. Blicke auf zum Himmel und sag, Herr, du siehst, was wir brauchen. Das ist längst dran und wir bringen es zu dir und erwarten, dass du, Herr Jesus, handelst. Du weißt, was wir benötigen. Und ich muss sagen, das ist auch so meine Haltung gewesen. Ich habe viele Glaubenserfahrungen gemacht, auch selbst in Nöten, wo ich sehr, sehr groß in Bredouille war, wo ich nicht wusste, wie es weitergehen soll. Und plötzlich hat sich alles ins Wohlgefallen aufgelöst. Also, Boas kümmert sich um die Ruth. Das ist auch ganz persönliche Wertschätzung. Liebevolle Wertschätzung, ja, da sind wir schon bei dem Thema. Wertschätzung ist ja, da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, Wertschätzung ist etwas, was wir brauchen, was jeder Mensch braucht. Wertschätzung heißt, du bist mir viel wert, egal ob du jung oder alt bist, ob du krank bist, ob du zu nichts zu gebrauchen bist, vielleicht behindert bist, du bist wertgeschätzt. Jesus liebt alle Menschen. Alle. Ohne Ausnahme. Ohne Rassengedanken. Wir sollten gar nicht meinen, wie viel Rassengedanke noch auch in christlichen Gemeinden ist. Also bei uns ist jemand gewesen in der Gemeinde, nicht, der hat sich daran gestört, dass bei uns eine afrikanische Familie kam. nicht? Und sah schon eine Vermischung und hat es dann schon gesehen, ja, also jedenfalls Gedanken, die also nicht, die zwischen 1933 und 45 gang und gäbe war. Das hat nichts mit unserem Glauben zu tun. Die erste Aussendegemeinde in Antiochien, da lesen wir, wenn man genau lesen, die Brüder, die da waren, ausgesandt wurden, da waren also auch Afrikaner bei, Niger bei. Ganz verschiedene Nationalitäten und Rassen waren dabei. Also, darüber wollen wir gar nicht sprechen. Liebevolle Wertschätzung gilt jedem, auch dem Ausländer, auch dem, der uns nicht liegt, den wir lieber einen Bogen machen. Wertvolle Wertschätzung heißt, du bist es wert um deiner selbst willen. Das ist die Agape, die Liebe, die sich hingebende Liebe. Jesus hat sich auch hingegeben für dich. Du warst es gar nicht wert. Du warst es nicht wert. Aber er hat sich hingegeben, weil er dich liebt. Also hat Gott die Welt geliebt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist eine Liebeserklärung. Ist doch schön. Und es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden. Dann gehen wir auf Wolke 7. Ich werde geliebt von Gott. Ich werde von Jesus wertgeschätzt. Er achtet auf dich, auch auf deine Gedanken. Er weiß, über was du dir alles Gedanken machst, was dir alles durch den Kopf geht. Er kennt dich. Bring alle deine Sorgen und Befürchtungen zu ihm. Er hilft dir schon. Er zeigt plötzlich Wege und Möglichkeiten, die du vorher gar nicht gesehen hast. Man übersieht schnell etwas. Warten auf den Geliebten. Das dritte Kapitel, was wir jetzt nicht gelesen haben, zeigt dann eine wunderbare, sich anbahnende Liebesgeschichte. Boas hat Feuer gefangen, Ruth hat Feuer gefangen. Und allmählich entwickelt sich diese Liebe zu einer großen Liebe. Und Naomi, die vorher über Gott geklagt hat, sagt sie, voll bin ich ausgegangen, nicht nach Moab, und leer bin ich zurückgekehrt. Der Allmächtige hat mir Böses getan. Gott schweigt darüber. Und später sagt Naomi, ach, mir ist ein Kind geschenkt worden. Ja, ich habe jetzt das Kind in der Hand, jawohl. Von der Ruth. Naomi hat eine andere Aufgabe bekommen. Sie ist jetzt Mentorin. Beraterin. Wenn wir Eltern älter werden, sind wir dann nicht mehr irgendwelche Leute, sondern wir sind Berater. Wir wollen niemanden unsere Meinung aufzwingen, nicht die Meinung, sondern wir wollen nur beraten und sagen, du, ich habe die Erfahrung gemacht. Wenn ich dies und jenes mache, so habe ich das im Gebet vor Gott gebracht, dann habe ich die und die Erfahrung gemacht. Das heißt, dass wir geben unsere Erfahrungen weiter. Und Naomi gibt auch ihre Erfahrung weiter und sagt, Ruth, mach das so und so. Und wenn sich der Boas auf der Tenne hinlegt zum Schlafen, dann decke seine Füße auf und sei bescheiden, leg dich an seinen Füßen hin. Und so sehen wir, wie die Liebe sich entwickelt und dann schließlich doch zur Liebeserfüllung kommt. Ja, ein schönes Beispiel auch für Jesus. Der wiederkommende Herr. Wir, die Gläubigen, sind seine Brautgemeinde. Und einmal wird dann die Hochzeit stattfinden. Die Hochzeit des Lammes lesen wir in Offenbarung, glaube ich, 15. Die Hochzeit des Lammes. Ja. Da geht es fröhlich zu. Ja. Da ist die Tafel gedeckt. Da ist alles drauf. Jawohl. Das wird ein Fest sein. Ja. Das sind alle die, die gelitten haben, die Märtyrer und alle die, die dunkle Stunden erlitten haben. Das ist alles vorbei. Wir Menschen schauen ja oft zurück, wenn wir zusammen sind. Wir erzählen von unseren Krankheiten und dies und das. Ja, wenn Alte zusammen sind, erzählen die nur von ihren Krankheiten. Ja, ach, die alle. Nein, schaut doch vorwärts, das Beste kommt doch noch. Jeden Tag, wo wir aufstehen können und unsere Knochen bewegen können, ist ein Grund zur Dankbarkeit. Und so will uns Gott führen, leiten. Also wir sehen, das ist der Segen der Umkehr. Die Naomi wird beschenkt, die Ruth wird beschenkt durch ihren Liebe zu Gott. Dein Gott ist mein Gott. Es gibt keinen Gott mehr in Moab, dem ich diene. Es gibt auch kein Amulett und keinen Glücksbringer. Nichts. Dein Gott ist mein Gott. Hundertprozentige Übereinstimmung. Ich identifiziere mich 100% mit deinem Gott. Und Gott belohnt das auf reiche Weise. Das ist die Liebeserklärung. Ich schließe mit einem schönen Bibelvers aus dem Neuen Testament. Wie der Vater mich geliebt hat, sagt Jesus, so habe auch ich euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr mein Wort haltet und in meiner Liebe bleibt, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt habt und mir geglaubt habt, dieses habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Amen. Wir wollen noch eine Gebetsgemeinschaft halten und ich schließe dann diese Gebetsgemeinschaft.